Beim Deutschen Kochbuchpreis ist es ein bisschen so wie bei den Oscars. Die Ehrung fürs Lebenswerk ist schon das Allergrößte, was man erreichen kann. Das ist in der Filmbranche genauso wie in der Kochbuchbranche, sage ich jetzt einfach mal so. Auf jeden Fall hat Monika Schlitzer einen Preis bekommen für ihr Lebenswerk. Die besondere Ehrung 2025. Da wurde ich natürlich sofort neugierig. Sie hat so viel bewegt in der Kochbuchbranche auf dem Kochbuchmarkt. Unter anderem hat sie Jamie Oliver und Jotam Ottolenghi nach Deutschland geholt. Aber das ist nicht die einzige Geschichte, die sie mir erzählt hat. Übrigens, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch eine positive Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Das würde mir wahnsinnig viel bedeuten. Und wenn du Muße hast, dann schreib mir doch gerne einfach mal eine E-Mail. Alle Informationen zum Kochbuch-Podcast und einen direkten Draht zu mir findest du auf www.kochbuchpodcast.de. Letztes Jahr beim Deutschen Kochbuchpreis habe ich mich sehr gefreut, weil die besondere Ehrung ging an Monika Schlitzer vom DK-Verlag, die den DK-Verlag inzwischen verlassen hat. Aber ich habe direkt eine Einladung ausgesprochen in den Kochbuch-Podcast, denn wer könnte schöner über Verlagswelt und Kochbücher sprechen als Sie? Herzlich willkommen.
Guten Morgen. Ja, ich freue mich sehr.
Eine besondere Ehrung. Wie war das für Sie, beim Deutschen Kochbuchpreis noch diesen Preis zu bekommen?
Also es kam völlig unerwartet. Ich bin Teil der Szene schon lange, aber ich habe, sag mal, meine Bedeutung nicht so gesehen, wie das offensichtlich vom Deutschen Kochbuchpreis gesehen wurde. Ich bin mit Liebe und Begeisterung dabei und freue mich natürlich unwahrscheinlich darüber, dass das ja gesehen wird, dass der Erfolg sich eingestellt hat. Das ist ja auch nicht immer garantiert. Also man kann sich mühen und es wird manchmal eben trotzdem nicht das, was man sich wünscht. Insofern, ja, es war für mich ein wunderbarer Moment, auch ein guter Moment, weil ich eben jetzt nur noch in meiner Freizeit mich mit Kochen und Kochbüchern beschäftige, dass da die Summe gezogen wurde meines Berufslebens und alles nochmal so ich und aber auch natürlich in der schönen Rede vom Ben Cordes alles nochmal Revue passiert ist, was sich in diesen 25 Jahren DK Kochbuch so ereignet hat.
Es war ein sehr emotionaler Moment. Die Laudatio kann man auf der Website des Deutschen Kochbuchpreises auch noch nachlesen. Das verlinke ich in den Shownotes. Und es gab ein ganz berührendes Video auch, eine Videobotschaft von ihren, wie nennt man das jetzt, liebsten Schützlingen, größten Erfolgen, von Verlagskolleginnen auch. Es war wirklich total schön.
Ja, ich war auch mehr als gerührt, ja. Und ich habe mir das inzwischen noch mal ein paar Mal angeschaut, muss ich gestehen. Und ich bade da immer wieder in dieser schönen Erinnerung an diesen Abend. Und dass Jamie und Ottolenghi beide so warme Worte gefunden haben, das hat mich natürlich riesig gefreut. Denn die beiden sind unwahrscheinlich busy und dass die sich Zeit nehmen und ja, auch so Freundliches über mich sagen, das fand ich großartig.
Also man muss es sich wirklich, ich habe es mir in der Vorbereitung auch nochmal angeschaut, also gerade Jamie Oliver findet Worte, die gehen runter wie Öl, oder?
Ja.
Also
ja.
Wirklich süß, sehr süß.
Ja, naja, wir haben auch wirklich 24 Jahre gemeinsam an seinem Erfolg in Deutschland gearbeitet. Ich habe ihn in dieser Zeit auch wirklich gut kennengelernt. Wir haben immer, wenn er in Deutschland war, Zeit miteinander verbracht und auch tiefe Gespräche gehabt über alles Mögliche. Also natürlich über das Kochbuch und alles, was er mit Essen verbindet. Und es ist ja weit mehr als Ernährung und Nahrung. Es ist ja für ihn auch ein gesellschaftlicher Auftrag. Und ihn da wachsen zu sehen über die vielen Jahre, Er wurde ja dann auch Vater und von 5 Kindern. Und das hat ihn ja sehr, sehr auf eine besondere Weise reifen lassen. Und sein riesiger Erfolg und die Weltberühmtheit, die er bekommen hat, die hat ihn als Menschen nicht für mich wahrnehmbar verändert. Außer
Ist ein
dass eben,
cooler Typ.
ja, außer dass halt die Zeit knapper und knapper und knapper wurde und uns das manchmal schon auch Schwierigkeiten gemacht hat, weil wir ihn gerne mehr in Deutschland gehabt hätten, weil keiner ist ein besserer Botschafter für seine Bücher als er selbst. Und ich habe das immer gesehen, wenn er mit Menschen zusammengetroffen ist, ob das Leser, Köche, Journalisten waren, er hat sie alle immer sofort animiert und alle waren begeistert von ihm, weil er eben diese besondere Leidenschaft hat und diese besondere Ausstrahlung.
Der DK Verlag ist ja 2000 gestartet und Jamie Oliver ist dann eigentlich direkt ins Programm aufgenommen worden, oder?
Ja, 21. Also wir mussten natürlich im Jahr 2000 erstmal uns konstituieren. Also wir sind ja wirklich mit null gestartet. Also es mussten Mitarbeiter gefunden werden. Es musste das erste Programm mit 100 Titeln, und es waren eben nicht Kochbücher, sondern vom Reiseführer übers Kinderbuch, über Nachschlagewerke zu Kunst, Kultur, Naturwissenschaften. Und auch ein paar Ratgeber und auch 2 Kochbücher. Also das war aber ein riesiges Spektrum von ganz unterschiedlichen Büchern. Das mussten wir auf den Weg bringen. Und wir haben aber relativ schnell dann gesehen, dass das Thema Kochen auf diese Art, wie Darlene Kindersley es gemacht hat, im deutschen Markt Anklang findet. Ja, weil was alle DK-Bücher verbindet, ist eben diese üppige Bebilderung. Und das, ja, das besondere Design, das innovative Design. Und wir haben gesehen, dass die Kombination auch für das Genre Kochbuch hervorragend funktioniert. Dann hat aber der Verlag in London beschlossen, keine Kochbücher mehr zu machen und sich auf andere Themen zu konzentrieren. Das war erstmal ein Schock. Und daraufhin haben wir gesagt, ja, aber wir lassen uns die Erlaubnis geben, dass wir eigenständig das Kochbuch in Deutschland entwickeln dürfen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Themen, nach Autoren. Und dann ist natürlich der Jamie unübersehbar in London in den Buchhandlungen im Stapel gelegen. Und dann, ja, und so entstand es.
Das war ja auch was ganz anderes. Also ich kann mich erinnern, 2000 rum, da war englische Küche noch eher was, was man belächelt hat. Danach kam eigentlich, davor kam noch holländische Küche, aber also englische Küche, der hat man faktisch überhaupt gar nichts zugetraut. Und Jamie Oliver kam und das war eine Revolution. Das Kochbuch kam, die Fernsehsendung kam, The Naked Chef. Und er hat alles mit seinen Händen irgendwie gemischt und hat gesagt,
Naja.
das ist total einfach, das machst du da in die Pfanne und dann drehst du es zweimal um und dann ist es super, schau.
Ja, genau. Und das hat auch mir gefallen und auch den Kollegen. Also ich habe dann ein Kochbuch mit in den Verlag gebracht, also mit dem damaligen DK-Verleger zusammen. Wir waren beide Feuer und Flamme und haben das Buch dann im Verlag rumgereicht, und es ging eigentlich allen genauso. Und dann dachten wir, ja, das müssen wir ausprobieren, da ist was, ja, da ist was Besonderes. Natürlich kam Spott und Hohn von allen Seiten. Englische Küche, ja, das weiß man ja, schmeckt ja nicht. Erbsen in Wasser und so weiter. Und ja, dieser junge Typ, den kennt ja keiner. Was sollen wir damit? Und wir waren aber so überzeugt, dass wir ja das durchgesetzt haben. Und der Vertrieb war auch sofort dabei. Also die Kollegin war eben auch leidenschaftliche Hobbyköchin. Das hat uns alle verbunden. Und dann sind wir da losmarschiert und hatten das Glück, dass zeitgleich auch einige Journalisten die Food-Szene in England beobachtet haben. Und es erschien dann ein großer Artikel in der Zeit über Jamie Oliver, bevor das Buch noch erschienen war. Und so kam das Ganze ins Rollen und wurde weit größer, als wir uns das jemals gedacht hatten.
Ein Riesenglück auf jeden Fall, dass das
Ja.
zeitgleich so zusammenfiel. Weil das Risiko, kann ich mir vorstellen, war natürlich trotzdem da. Also man setzt ja wie eine Wette, ne? Also man sagt, wir glauben, das ist mal was Neues, das ist was anderes, das könnte funktionieren, das interessiert die Leute vielleicht. Wie waren denn Kochbücher vor Jamie Oliver? Das ist ein bisschen vor meiner Kochbuchzeit noch. Ich habe die Kochbücher meiner Mutter in Erinnerung, die stehen natürlich alle noch im Regal bei ihr. Das ist dann was Bodenständigeres oder für besondere Anlässe, sehr französisch-lastig. Das wurde so als gute Küche wahrgenommen oder vielleicht auch mal was Traditionelles, so wie Großmutter noch gekocht hat. Aber so was Wildes, gab es das vorher so richtig?
Was Wildes gab es nicht. Und das war auch das, was viele skeptisch gemacht hat. Also die Buchhändler mussten wirklich überzeugt werden, was es gab. Ich habe auch noch mal in mein Bücherregal geschaut vorhin. Also die Luise Harrer Grundkochbücher, die Davidis, die hat man noch von der Oma geerbt. Und dann gab es so ein paar Namen schon. Also zum Beispiel den Alfred Violek. Das sagt Ihnen vielleicht gar
Natürlich.
Nichts mehr.
Ja,
ja schon.
Doch. Ja. Gut. Haben wir auch im Regal stehen, natürlich.
Der war so das Gesicht für die neuere Art zu kochen. Aber er war auch schon ein älterer Herr zu der Zeit. Und die Generation Jamie, die ist eigentlich als Autor nicht wirklich sichtbar gewesen. Es gab ohnehin nur wenige Bücher mit einer Person vorne drauf. Da war der Bio tatsächlich einer der ganz, ganz wenigen in Deutschland. Insofern war Jamie auch in der Hinsicht was Neues. Also jetzt sieht man ja in Buchhandlungen viele Personen auf Kochbuchcovern. Und mit dieser Persönlichkeit kam eben auch ein besonderer Kochstil. Und was Sie auch sagen, also er hat das Kochen niedrig gehängt. Davor hieß es immer, ja, Spitzenköche und ist alles eine Wissenschaft und kompliziert und das kann nicht jeder, das können nur wir Spitzenköche. Und der Jamie ist eben gerade mit der gegenteiligen Message angetreten. Und es kam auch daher, dass er zu dem Zeitpunkt in einem kleinen Apartment mit nur einer Kochflamme gewohnt hat. Und seine Freundin Jules, die jetzt immer noch seine Frau und die Mutter seiner Kinder ist, die wollte er verwöhnen mit Rezepten, die er aus dem River Café kannte, wo er gekocht hat zu der Zeit. Und dann hat er die Rezepte so vereinfacht, dass sie, sag mal, das Wesentliche immer noch beinhalteten, aber auf seiner einen Kochplatte machbar waren. Also das hat er mir mal sehr nett erzählt. Und dann hat er für sich so diese Überschrift gefunden, strip it down to the bare essentials. Also mach es ganz einfach und nur das Notwendigste vom Rezept und von der Technik hat er, sag mal, rübergerettet in seine Version der Rezepte. Und deswegen schmeckten die so klasse und waren aber unkompliziert. Ja, das fand ich eine sehr einleuchtende Geschichte. Und er wurde ja, Sie kennen das ganz bestimmt, es wurde oft erzählt, wie er durch Zufall gecastet wurde im River Café und erst diese Kochsendung hatte, The Naked Chef. Dieses Naked, das war natürlich ein toller Doppelsinn mit Bare Essentials. Also da sind natürlich die cleveren Medienmacher gleich drauf angesprochen und er wurde dann der Naked Chef. Und er hat diese Rezeptsammlung versucht, dem BBC-Verlag schmackhaft zu machen. Die sahen das aber absolut nicht. Also die haben ihn dann weggeschickt und haben gesagt, nee, also Sendung gut und schön, die war auch erfolgreich, aber ein Buch von dir wollen wir nicht verlegen. Und dann kam er zu Penguin und die haben das Potenzial gesehen und dann wurde er groß mit seinem ersten Kochbuch, The Naked Chef. Und wir in Deutschland sind beim dritten erst eingestiegen. Also 2001 ist sein drittes Buch, Genial Kochen, auf Deutsch. Auf Englisch hieß es Happy Days. Das war unser Start mit Jamie und dann haben wir die anderen beiden, die schon erschienen waren, relativ schnell nachgezogen und ab da gab es jedes Jahr mindestens einen Jamie.
Ja, es ist so ein Running Gag, auch wenn wir KochbuchliebhaberInnen über Kochbücher sprechen, dann ist eigentlich nur die Frage, was für ein Buch bringt er dieses Jahr raus? Jetzt bringt er auch sein eines Kind bringt er jetzt auch schon Kochbücher raus. Also da ist immer was los. Und ich freue mich schon aufs nächste, weil jetzt im April Barbecue von ihm erscheint. Da habe ich schon
Genau.
richtig Lust drauf.
Ja.
Ich möchte an der Stelle aber nochmal eine Lanze brechen für englisches Kochen, weil das, was Jamie gemacht hat, war auch in England revolutionär, denn da gab es eben entweder macht die Dose auf und schnell, schnell Arbeiter essen, oder es gab zum Beispiel auch natürlich Sunday Roast mit Mint und Yorkshire Pudding und das ist eher komplex und wie halt ein deutscher Rostbraten am Sonntag irgendwie auch oder ein Braten mit Beilagen. Und das, was er gemacht hat, war ja genau dazwischen. Mach doch was mit frischen Zutaten, mach keine Dose auf, geh nicht zu Marks & Spencers und hol dir irgendwas, was schon fertig ist und du nur aufwärmen musst, sondern versuch mal wirklich from scratch, also von nichts anzufangen und wirklich ein Fleisch zu nehmen, es selber zu würzen und in die Pfanne zu schmeißen. Und das war tatsächlich auch in Großbritannien revolutionär. Wie er es
Ja.
gemacht hat, war wiederum nochmal revolutionärer. Also ich fand es ganz irre, als die Fernsehsendung kam und gerade dieses mit den Händen, er mischt dann den Salat einfach durch und nimmt keine Löffelchen. Das fand ich völlig wild.
Ja, und damit hat er natürlich auch die jungen Männer gekriegt. Also seine Zielgruppe, das haben wir dann in Deutschland auch wirklich gesehen, und gehört von Leuten, die reichte von 14-jährigen Jungs bis 89-jährigen Damen, ja, also es war wirklich und alles dazwischen. Also das
Wow.
ist wirklich sein großes Verdienst, dass er das Kochen cool gemacht hat, auch für Männer. Und es ist, wie Sie sagen, also es gab entweder das Dosenessen oder das britische klassische Essen, was durchaus sehr, sehr gut ist. Und dann gab es den Inder. Also das war die Exotik und das war eben die Jüngeren, weil das immer etwas günstiger war, hinging zum Essen. Und er hat internationale Einflüsse in die Alltagsküche reingebracht. Es gab am Anfang auch viel Kritik, weil er immer Koriander verwendet hat, zum Beispiel. Aber er hat eine tolle Mischung aus, ja, so, also britischer, europäischer, mediterraner Küche mit einem großen italienischen Schwerpunkt und auch asiatische Küche verbunden auf wirklich geniale Art und Weise. Und als wir nachgedacht haben, Happy Days, ja, wie soll das Buch denn auf Deutsch heißen? Da standen wir also in dem Team, im Verlag und haben überlegt, überlegt und ich habe dann nochmal beschrieben, wie ich die Küche so empfinde. Und habe gesagt, der Typ kocht einfach genial. Und dann habe ich gesagt, okay, und das müssen wir auch aufs Buch schreiben, genial kochen. Und ja, da kam so vieles positiv zusammen. Und so richtig durchgestartet ist er dann auch, als die Fernsehsendung nach Deutschland kam.
Das kann
Und
man
er
sich ja
war.
gar nicht ausdenken, ne? Dass man sich sowas rauspickt und sagt, das ist ja cool, das ist mal was anderes. Und dann wird auch noch seine Fernsehsendung nach Deutschland geholt. Was für ein Glück!
Das war kein Glück, das war harte Arbeit. Also ich bin tatsächlich zu den Fernsehsendern gegangen und wir haben auch die Synchronfassung selber. Ich habe die Übersetzung tatsächlich, die Rohübersetzung für die ersten Folgen selbst gemacht und wir haben in München ein Synchronstudio gefunden. Wir haben das finanziert, weil die BBC einfach keinen deutschen Sender fand, der Interesse hatte. Und es war wirklich sehr, sehr mühsam und ein Risiko für den Verlag. Aber der damalige Verleger war mutig und der sagte, das machen wir jetzt. Wir beweisen den deutschen Sendern, dass man den Jamie gut synchronisieren kann. Und ich war dann bei der BBC und habe gefragt, ob sie mir gestatten, dass wir das in die Hand nehmen. Und dann sagten sie, ja, probiert's mal. Wir hatten kein Glück. Und dann war tatsächlich der ORF. ORF 2 war der erste Sender, der zugegriffen hat. Und dann hat durch Kontakte zu RTL 2, RTL ist dann ausgestrahlt in Deutschland.
Mensch,
Also
dass die
das war,
Österreicher Trendsetter sind, wer hätte das
ja,
gedacht?
also die sind auch tatsächlich das, also sag mal, überdurchschnittlich begeisterte Publikum für Jamie. Also der Marktanteil in Österreich für Jamie ist höher, als er durchschnittlich für andere Bücher ist.
Wow. Wie erklären Sie sich das?
Ja, da scheint irgendwas zu passen. Also die Coolness, die österreichische Coolness und die Jamie-Coolness, die scheint zu passen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und der Erfolg ist ja immens. Jamie Oliver hat inzwischen 6,5 Millionen Bücher verkauft. Deutschsprachige Bücher.
Genau, ja. Also weltweit sind es irgendwas zwischen 40 und 50 Millionen. Er ist ja in, ich weiß nicht, 30 Sprachen mindestens übersetzt. Ich habe die letzte Zahl jetzt nicht im Kopf, aber er hat auf der Buchmesse in den Anfangsjahren immer seine internationalen Verleger eingeladen zu einem Verlagsabend und das war wirklich, also die halbe Welt war da.
Wahnsinn.
Ja.
Wenn man so einen Riesentreffer direkt am Anfang landet, also wenn man sich überlegt, wir machen das anders, wir machen in Deutschland auch Kochbücher als DK Verlag und dann nimmt man auch noch Jamie Oliver. Da hat man sich ja selber die Latte ganz schön hochgelegt.
Ja.
Wie um Himmels Willen macht man dann weiter? Also da kann man ja schlecht sagen, ach komm, da machen wir jetzt mit der. Die sieht nett aus, die darf auch ein Kochbuch machen. Da muss man ja schon ein besonderes Gespür dann entwickeln, Trends nochmal besser aufgreifen und sich genau überlegen, was man als nächstes macht. Da muss ja jedes Programm auch nochmal ein Highlight enthalten, oder? Ich meine, guten Jamie ist immer dabei, aber man muss schon das Niveau dann halten können.
Ja, aber ich habe da tatsächlich also in einem in einem vollen Becken fischen können, denn dadurch, dass ich jeden Monat eine knappe Woche in London war, habe ich die Szene dort sehr schnell sehr gut kennengelernt und ich bin im Grunde einfach von oben nach unten gegangen. Ja, also ich habe einfach die nächst großen spannenden Persönlichkeiten mir ausgesucht und es war wirklich so, dass deutsche Verlage zu der Zeit noch nicht so aufmerksam waren für das, was sich in Großbritannien abgespielt hat. Aber da war Nigel Slater, Nigella Lawson und viele andere mehr. Dann kamen die australischen Köche, die es außer Donna Hay gar nicht nach Deutschland geschafft haben. Ein Tom Keim zum Beispiel und Tessa Kiros. Also Melbourne ist ja so ein großer Hub für Kulinarik. Und da hat eben, ja, ein Verlag, mit dem ich dann viel zusammengearbeitet habe, diese Namen nach Europa gebracht und ich habe sie in London entdeckt und zu uns ins Programm holen können. Bill Granger zum Beispiel war einer von den frühen, der sehr ähnlich kocht wie Donna Hay und auch von der Stilistik, Foodfotografie etc. Ganz in diese Richtung geht. Und das kam an bei uns und je mehr das wurden, die hier dann auch Beachtung fanden, desto mutiger wurden wir auch. Und irgendwann kam dann Eigenentwicklung mit deutschen Autoren, die ja noch ein größeres Risiko darstellen, als Lizenzen zu kaufen. Ja, und dann kam aber natürlich aus London die Ansage, also irgendwann wird der Jamie mal weniger werden. Du musst einen zweiten Jamie finden. Und dachte ich, oh, wie um Gottes Willen soll das gehen? Und dass dann Otto Lengi der Nächste wurde, es hing mit so einigem zusammen, was ich persönlich spannend fand. Also ich bin viel in arabischen Ländern gereist, fand die orientalische Küche toll, hatte auch schon ein Buch im Programm, mit Sam and Sam Clark, das Morokochbuch. Weiß nicht, ob Ihnen das mal begegnet ist. Das ist spanisch-maurische Küche. Und dann war ich auf der Suche nach einem vegetarischen Buch, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da gibt es nichts Rechtes, aber das Interesse wächst und wächst an vegetarischer Küche, mein eigenes auch. Und als dann Otto Lengi mir auffiel, durch Gespräche mit Leuten in England, die sagten, da ist so ein Neuer, der ist fantastisch, da musst du mal essen gehen. Das ist ganz unglaublich und neu und anders. Und das traf natürlich ganz genau meinen Geschmack. Und sein erstes Buch, mit dem er in England so erfolgreich wurde, wirklich total überraschend. Ja, damit hatte niemand gerechnet, er nicht, der Verlag nicht. Das gefiel mir von den Rezepten her, dieses Buch, aber nicht vom Layout und von der Fotografie. Und ich hatte dann aber Kontakt mit dem Verlag und sagte, na, dürfen wir es umgestalten, dürfen wir es verändern? Und während dieser Gespräche kam das Konzept für sein erstes vegetarisches Kochbuch. Und ich bin dann mit dem Verlag so verblieben, dass wir damit starten, weil das bessere Chancen hat und das sah klasse aus. Also das ist bei uns als genussvoll vegetarisch dann erschienen 2009, wenn ich es richtig weiß. Und das war der richtige Anfang für ihn. Das andere Buch haben wir dann auch gemacht. Das durften wir dann umgestalten. Und so hat sich der Ottolenghi-Erfolg dann langsam auch in diese Größenordnung entwickelt, wie bei Jamie. Das war also ein kleines Wunder.
Genussvoll vegetarisch steht natürlich auch in meinem Regal. Und was habe ich mir die Hacken abgelaufen, um die Zutaten zu finden?
Ja.
Inzwischen ist mein Gewürzregal deutlich größer als damals, aber er hat schon wirklich da so einen Zahn getroffen damals, einen Zahn der Zeit. Wir haben da uns viel mit Ernährung auseinandergesetzt. Es muss auch die Zeit gewesen sein von Jonathan Safran Foer, wo der Tiere essen geschrieben hat.
Ja.
Und das war ein ganz großes Thema. Und da hat er einfach wirklich genau in die richtige, Adam, sie mit Jota, mit dem zweiten Jamie, direkt in die richtige Kerbe gehauen. Aber Stichwort Layout und Fotos, auch da hat sich ja zu der Zeit total viel verändert. Sie haben es schon angesprochen, wie Food-Fotografie war und sich entwickelt hat, hat sich deutlich verändert. Und diese sehr hochwertigen Bücher, die DK rausbringt, die hatten natürlich da auch einen großen Anspruch. Und auch da sind sie ins Eigeninvest gegangen. Auch das ist ja immer ein Risiko. Wir fassen das nochmal komplett an. Wir machen nochmal ein neues Layout. Wir machen nicht einfach Lizenzgeschäft und machen den Titel anders, sondern wir machen es wirklich ganz anders.
Also bei Lizenzen war das, da ist es eigentlich nicht die Regel, dass man Bücher ändert. Das widerspricht der Grundidee der Koproduktion. Aber Sie haben völlig recht damit, die Kochbuchstilistik, und das ist in erster Linie die Foodfotografie, hat sich komplett verändert. Also die ersten Bücher, die wir im Programm haben, die sind noch ein bisschen traditioneller, als es dann später wurde. Man kann das gut angucken, aber man sieht sofort, das ist mindestens 25 Jahre alt oder älter. Da wurde mit Kunstlicht gearbeitet, Close-ups waren Mode, es wurde auch mit Haarspray und anderen Lacken gearbeitet. Oft konnte man das nicht essen, was da dann auf dem Teller fotografiert wurde. Und Jamie und David Loftus, sein Fotograf, haben auch da eine neue Duftmarke gesetzt. Das war natürliches Licht. Es war alles echt gekocht, also so wie es aus dem Ofen kam, und auf dem Teller lag mit Krümeln, und also es durfte auch ein bisschen unordentlich sein, aber das Stichwort war natürlich. Und das ist natürlich ein Fest, wenn man dabei sein kann bei so einem Fotoshooting. Denn da gibt's dann hinterher ein Gelage und man isst es. Das war früher bei dieser artifiziellen Food-Fotografie nicht möglich. Also es wurde auch das, auch der ganze Prozess wurde lustvoller und lockerer und irgendwie auch menschlicher damit. Und jetzt, also ich persönlich finde Food-Fotografie mit natürlichem Licht und unter Bedingungen, die natürlich aussehen, immer noch am ansprechendsten. Also das ist auch inszeniert. Also es ist nicht so, das sieht an, bei mir in der Küche sieht es anders aus, als es im Kochbuch aussieht. Da steckt schon sehr viel Liebe zum Detail und sehr viel Know-how drin und eben auch ein großes Team. Aber Bücher jetzt sehen anders aus, ja, als zu der Zeit, als wir anfingen. Und da haben sicherlich die Einflüsse aus England eine ganz große Rolle gespielt. Nicht nur die beiden genannten und Donna Haye zum Beispiel, ja, Donna Haye, Bill Granger, diese australische Art, die ja mit ihrem tollen Wetter und ihrem so Küstenflair nochmal einen anderen Stil reingebracht haben, haben das Ganze natürlich auch weiterentwickelt.
Ich finde vor allem moderne Food-Fotografie senkt tatsächlich ein bisschen die Schwelle. Also gerade diese, worüber wir gerade gesprochen haben, sind auch AutorInnen, die ja Kochen zugänglich machen wollen. Die sagen, es ist einfach. Du kannst auch das gegrillte Hähnchen kaufen und dann was Tolles draus zaubern. Die es wirklich leicht machen wollen, dass man frisch kocht und lecker kocht. Und dann Fotos zu haben, die authentisch sind, gerade bei einem Autor auch wie Jamie Oliver, der so authentisch ist. Und die dann, die machen irgendwie auch mehr Appetit. Also wenn ich diese Bücher durchblätter, dann kriege ich mehr Hunger, weil ich das Gefühl habe, das ist auch erreichbar. Bücher, bei denen dann das Bild erreichbar ausschaut und die Zutatenliste wieder komplex ist, das schreckt mich manchmal schon ab. Aber gut, das ist vielleicht auch persönliches Empfinden. Aber gerade diese neue Art von Büchern hatte ja den Anspruch, dass man es eben selber anpacken kann, dass es eben keine Coffee-Table-Books sind, sondern dass man wirklich anfangen kann, diese tolle Küche der Levante zum Beispiel, die Yotam Ottolenghi uns näher gebracht hat, dass man die in seine eigene Küche bringen kann. Egal, ob man jetzt in dem wilden Berlin wohnt, wo man das eh an jeder Ecke essen kann, oder eher ländlich wie ich, wo man dann vielleicht die leckeren Sachen auch wirklich in die eigene Küche holen muss, weil es die einfach nirgendwo gibt.
Ja, und das war für uns auch immer das Credo, also jedes Rezept musste fotografiert werden. Also das war auch so eine Eigenart der DK-Kochbücher, die wir uns geleistet haben, weil wir es wichtig fanden. Also wenn man das fertige Ergebnis sieht, wie Sie sagen, erstens kriegt man dann Lust, es zu kochen. Und zweitens kann man sich vorstellen, wie das Ergebnis aussehen muss. Und das ist gerade für nicht so geübte Köche eine ganz wichtige Hilfe. Stichwort Zutaten. Also da haben wir am Anfang bei den ersten Kochbuchübersetzungen der Jamie-Bücher schwer recherchieren müssen, um Ersatzzutaten zu finden. Also auch Koriandergrün, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, war schwer zu kriegen.
Also und da, wo ich wohne, ist es immer noch schwer zu kriegen, aber das ist ein anderes Thema.
Und bei Jamie war noch das Thema, der hatte ja auch Fischrezepte und in Großbritannien sind andere Fische geläufig. Ja, da kriegt man im Supermarkt andere Fische als bei uns. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er mir nicht jemanden empfehlen könnte, der uns bei der Adaption der Zutatenlisten hilft. Und dann nannte er mir diesen Tim, mit dem er mal eine Zeit lang in der Küche gekocht hat, gab mir die Telefonnummer und sagte, frag doch den mal, der kennt beide Küchen, der kann euch da beraten. Ja, es war Tim Melzer, damals noch total unbekannt. Und der hat uns beim ersten Jamie-Buch da ein bisschen beraten.
Aber eine großartige Anekdote, sehr lustig.
Und manches mussten wir dann auch selbst im Test rauskriegen. Also wenn er da ein Newcastle Brown Ale verwendet für ein Stew, erstens kannte ich das nicht, hatte keine Vorstellung, wie das schmeckt. Und zweitens kriegte man das in Deutschland nicht. Da habe ich eine Flasche gekauft, habe es mit nach München gebracht und habe so ein paar Münchner Dunkelbiere gekauft und dann haben wir ein Bier-Tasting im Verlag gemacht und haben uns dann für König Ludwigs Dunkel entschieden, weil das diesem Newcastle Brown Ale am nächsten kam. Also das war schon auch vergnüglich, sich da ranzutasten, aber es gab wirklich vieles nicht, also Cannellini-Bohnen und bestimmte Gewürze und auch asiatische Gewürze, da mussten wir Ersatz finden, um das so den Geschmack so in etwa hinzukriegen. Bei Ottolenghi war es so ähnlich, aber inzwischen haben diese Bücher auch das Sortiment in den Läden geholfen zu erweitern. Ja, also es ist, da ist wirklich sehr, sehr viel passiert.
Das stimmt, aber wie viel Liebe zum Detail da gerade am Anfang war, sehr spannend. Jamie Oliver hat ja noch eine ganz besondere Voraussetzung, die ihn eigentlich nicht gerade prädestiniert, Bücher zu schreiben. Er ist ja Legastheniker. Das ist eine ganz gute Brücke, wenn man jetzt neue Köche akquiriert, ein Kochbuch zu schreiben. Und sie haben es ja geschafft, wirklich auch eine ganze Latte renommierter Star-KöchInnen dazu zu bringen, für den DK-Verlag Kochbücher zu schreiben. Das sind ja Köche und keine Autoren. War das immer schwierig, die zu überzeugen? Ah, das ist ja nochmal eine extra Arbeit. Das muss ich ja dann auch noch machen. Irgendwie mir die Zeit aus den Rippen schneiden und mir überlegen, dass ich es aufschreibe. Und B, kann ich überhaupt schreiben? Um Himmels Willen, wie machen wir das?
Also der Zeitfaktor war eigentlich was, was bei allen kam. Auch die, die Lust hatten, haben sich immer gefragt, wie sollen sie das in ihrem vollen Zeitplan noch unterbringen? Und da kommt eben dann das Team ins Spiel. Also wir können da als Verlag immer unterstützen. Wir haben immer unterstützt. Die Köche, da haben sie recht. Also die haben nicht umsonst sich den Kochberuf gewählt und sind nicht Journalisten geworden. Das ist nicht die Kernkompetenz. Aber man kann so unterstützen, dass das, was sie liefern, das ist natürlich das Rezept, die Idee, die Zutatenliste und eine rudimentäre Beschreibung dann von einem Kochbuch, von einer Kochbuchlektorin, Redakteurin zu einem Rezept und zu einer, sag mal, nachkochbaren Anleitung geschrieben wird. Das können die Köche nicht, weil die wissen ja, wie es geht. Die stellen sich gar nicht vor, wie kleinteilig man etwas beschreiben muss, dass sie und ich das nachkochen können. Und dafür gibt es aber die Profis in den Verlagen oder häufig sind die auch Freiberuflerinnen, die mit den Köchen zusammen den Rezepten die Form geben, die dann brauchbar ist. Also da gibt es ja auch bestimmte Standards, die man beachten muss. Wir wissen das gar nicht mehr, aber wir als Kochbuch Leserinnen und Rezeptbefolgerinnen sind bestimmte Standards gewöhnt und die erwarten wir auch zu Recht in einem Kochbuch. Und da kommt eben dann das hausinterne und externe Team, das bei einer Kochbuchproduktion immer dabei ist, ins Spiel. Und je besser das zusammenwirkt, desto besser wird das Ergebnis. Also wenn die Leute gut miteinander können und sag mal, ähnlich ticken und ihre Begeisterung auch teilen, dann wird es größer als die Ursprungsidee und schöner als der ursprüngliche Plan.
Ist es inzwischen sowas wie die Krönung, dass man als Starkoch auch noch ein Kochbuch rausbringt? Gehört es jetzt so zum Portfolio dazu? Rennen die Ihnen die Tür ein und sagen, ich möchte so gerne auch noch ein Kochbuch schreiben? Oder ist es jedes Mal Überzeugungsarbeit?
Ganz unterschiedlich. Also viele Köche wünschen sich ein Kochbuch, also die Ein-Sterne-Köche. Klar, da kommen viele und vielen müssen wir sagen, leider die Reichweite wird nicht groß genug sein, denn ein Kochbuch ist teuer in der Produktion. Also allein die Food-Fotografie, da muss man schon eine gewisse Auflagenerwartung haben können. Und das schafft einfach ein Koch, der keinerlei Präsenz hat, abgesehen von seinen Gästen. Das schaffen sie nicht. Insofern ist auch, sag mal, die richtige Wahl zu treffen für die Person mit Potenzial, dass es beiden Seiten Spaß macht. Also die eingesetzte Zeit und das Know-how des Kochs und auf der anderen Seite, auf der Verlagsseite eben auch und die Investition. Das ist nicht so leicht, dieses Potenzial einzuschätzen. Und man verschätzt sich auch manchmal, das muss ich auch ehrlich sagen. Also nicht jedes Buch, das wir gemacht haben, wurde ein Erfolg. Ja. Das mittelt sich dann hoffentlich aus mit den ganz großen Erfolgen und den mittleren Erfolgen und denen, die eben auch die Erwartungen nicht erfüllen. Aber einer, das wollte ich jetzt noch sagen, der aus neuerer Zeit, der sehr große Bedenken hatte, ob er das zeitlich unterkriegt und mir über Jahre immer wieder einen Korb gegeben hat, ist der Duc No in Berlin. Da war ich wirklich, ich war ja vor 5 Jahren etwa das erste Mal bei ihm und habe ihm vorgeschlagen, dass wir ein Buch zusammen machen. Und er hat immer wieder gesagt, nein, ich bin noch nicht so weit und nein, ich habe dafür überhaupt keine Zeit. Und irgendwann sagte er mal, ja, also jetzt verspreche ich dir, wenn ich ein Kochbuch mache, dann mache ich es mit dir. Und es ist jetzt erschienen. Also wir haben das dann tatsächlich realisiert und es ist ein schöner Erfolg und ein tolles Buch geworden und ich freue mich wirklich sehr, dass das gelungen ist. Aber das ist so ein Beispiel zu Ihrer Frage. Manchmal braucht es viel Überzeugungsarbeit von Seiten des Verlags. Und die allermeisten Bücher, die wir im Programm haben, sind tatsächlich eher auf Initiative des Verlags entstanden. Also, dass Manuskripte oder Konzepte, die uns geschickt wurden, dann wirklich zum Buch wurden, das ist eher der geringere Anteil.
Das heißt, es ist eigentlich eher ein Bauchgefühl zu sagen, unser aktuelles Programm, okay, da sind ein paar Sachen sind gesetzt. Und dann haben wir das Gefühl, da fehlt vielleicht noch sowas, da fehlt noch sowas. Sowas könnten wir uns mal vorstellen. Ich habe auf einem ausländischen Buchmarkt was gesehen in die Richtung. Das könnten wir vielleicht mit dem oder der machen, dass man eher als Programmleitung dann sagt, wir müssen das wirklich steuern. Wir müssen ein schönes Bouquet haben. Und dann hoffen wir, dass unser Bauchgefühl stimmt und die Mischung macht's dann hoffentlich.
Ja, so ähnlich ist es, genau. Und natürlich, je bekannter man ist, desto größer ist auch das Netzwerk geworden und dann fängt man auch sehr viel auf. Also an neuen Trends, an Persönlichkeiten. Also ich habe durch viele Gespräche auch vieles erfahren und meine Kolleginnen im Verlag auch. Wir leben davon, dass wir auch einfach vieles beobachten, vieles sehen, uns vieles zugetragen wird. Und daraus formt sich dann so die Vorstellung, was im Programm gut funktionieren könnte und was auch sein Publikum finden könnte.
Der Kochbuchmarkt ist einer, der ja hart umkämpft ist. Kochbücher sind sehr teuer. Also Kochbuchsüchtige haben es schwer. Wenn man sich mehrere Bücher im Monat kaufen möchte, ist nicht so wie bei Taschenbüchern. Da muss man schon sich gut überlegen, welche man kauft. Hat sich der Kochbuchmarkt verändert? Der Gürtel wird enger geschnallt, die Menschen geben nicht mehr so viel aus. Mancher stimmt manchmal den Abgesang sogar an so teure Produkte. Der DK-Verlag hat natürlich da eine besondere Position und ist gerade in dem Segment riesengroß mit wirklich, also wenn man ihr Programm immer anschaut und das Programm ihrer Nachfolgenden jetzt, da denkt man, wow, wo holen sie das immer her? Das ist wirklich immer super spannend und immer Überraschungen und immer Highlights dabei. Und trotzdem geht's der Kochbuchbranche schlecht? Ja, nein, vielleicht? Oder gibt's Hoffnung?
Also Hoffnung gibt's, solange es Begeisterung gibt. Und die Frage ist, wie viele der jährlich 2300 Kochbuchneuerscheinungen es denn schaffen. Aber es werden im Jahr so rund 6 Millionen Kochbücher verkauft. Also mit leicht sinkender Tendenz, da haben Sie recht. Dieser Sinkflug hat vor Corona schon sich angedeutet. Dann hat Corona natürlich alles komplett verändert, weil die Lust am Kochen und das Nicht-Essen gehen können, hat dem Kochbuchmarkt einen großen Aufschwung beschert. Das konnte auf dem Niveau nicht bleiben. Insofern ja, es ist leicht rückläufig. Aber Abgesang würde ich sagen, nein. Also und gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt auch erleben, wo so viel Schweres uns begegnet, da ist das Kochen und das Essen und mit Freunden zusammen essen und Freundinnen was Gutes tun, indem man ihnen was Schönes kocht, hat doch seinen besonderen Platz und ich denke, das wird auch so bleiben. Und auch die Kochbuchnutzung hat sich ja verändert. Früher hat man das Kochbuch wirklich fürs Rezept, also Kuchenrezept oder so, aus dem Regal gezogen und hat nachgeschaut, wie war das nochmal. Inzwischen suchen wir ja Inspiration und Neues. Also wir kaufen Kochbücher, weil wir unser Repertoire erweitern wollen, weil wir neugierig sind auf neue Aromen und auch neue Zubereitungsarten und vielleicht auch, weil wir glänzen wollen, also mit den besonderen Dingen, die wir für unsere Freunde kochen. Und das ist ein Antrieb, ich glaube, das wird bleiben. Für die Buchkäufer ist es gut, dass die Verlage sich noch mehr anstrengen müssen, um mit ihren Büchern durchzudringen. Und das ist die Entwicklung der wirklich der letzten 20 Jahre auch gewesen, dass Bücher immer schöner wurden, immer haptischer wurden. Ich war gestern in der Buchhandlung hier in München, habe mir die Kochbuchneuerscheinungen angeschaut. Die Preise gehen wieder hoch, die Formate werden wieder größer, die Einbände werden immer noch schöner. Also das setzt sich dieser Trend auch im Frühjahrsprogramm fort. Und ich glaube, für die Verlage, die da, also die Lust an Innovation und an Wertigkeit und an Haptik nicht verlieren und immer neue Ideen finden und in der Gestaltung sich auch weiterentwickeln, wird es auch weiter gut gehen.
Sie haben, wenn ich das jetzt richtig nachgerechnet habe, also in diesem Lobhudel-Video, das gezeigt wurde in Hamburg beim Deutschen Kochbuchpreis, wurde nachgezählt. Und da waren es ungefähr so knapp 5000 Bücher, die Sie in den 25 Jahren verlegt haben. Wenn man jetzt hochrechnet, dass im DK-Verlag circa 40 Kochbücher im Jahr rauskommen, dann müssten das ungefähr 1000 Kochbücher gewesen sein.
Das scheint mir etwas viel, aber wer weiß.
Es ist ja eine grobe Hochrechnung. Die sind ja immer ein bisschen anfällig.
Ja, ich habe sie nicht gezählt. Ich glaube, so viele waren es nicht. Bei den 5000 ist wirklich das Gesamtprogramm von DK, inklusive der Kinderbücher, Reiseführer, Natur, Nachschlagewerke etc. Da ist alles mitgezählt.
Dann lassen Sie es vielleicht 600 oder 700 Kochbücher sein. Das, glaube ich, ist vielleicht schon eine realistische Schätzung, wenn es nicht in jedem Jahr 40 waren. Im ersten Jahr zum Beispiel waren es ja nur ein paar. Wie sucht man da seine Schätze aus, die man dann doch mit nach Hause nimmt und behält? Das stelle ich mir ehrlich schwierig vor. Also es ist für mich schon schwierig, mein Kochbuchregal hier irgendwie in Kontrolle zu halten. Aber wie um Himmels Willen macht man das, wenn man an der Quelle sitzt?
Ja, das ist sehr viel Disziplin. Also ich hab nicht sehr viele Bücher mit nach Hause genommen, tatsächlich. Nur die, aus denen ich wirklich kochen wollte. Und es ist eine überschaubare Zahl, denn ich habe ja auch Bücher aus anderen Verlagen noch, die mich auch interessieren. Und bin eine große Leserin. Also der Großteil meiner Bücherregale ist mit Belletristik gefüllt. Aber ich habe meine Standards, meine Lieblingsbücher, aus denen ich immer wieder koche. Dazu gehört übrigens auch Claudia Roden. Ich weiß nicht, ob die Ihnen was sagt. Also Mittelmeerküche. Das ist eine ganz großartige, inzwischen ältere Dame, die Levante-Küche und überhaupt die gesamte Mittelmeerküche in wunderbaren Kochbüchern. Ja, uns zugänglich gemacht hat. Also die kann ich Ihnen ans Herz legen, wenn Sie sie noch nicht kennen. Das ist eins der Bücher neben Jamie Ottolenghi, Ali Güngermisch, und Alexander Herrmann. Das sind so die Bücher, die ich um mich habe. Dann ein paar Länderküchen, die Harumi Kurihara mit ihrer japanischen Küche, die für mich auch im DK-Programm eine ganz wichtige Persönlichkeit auch war. Und ansonsten beschränken, beschränken, beschränken.
Stelle ich mir schwierig vor. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie, haben es gerade schon erwähnt, Sie waren im Buchladen. Sie laufen ja trotzdem noch an Büchern vorbei. Und ich gehe davon aus, dass Bücher Ihr Leben jetzt nicht schlagartig verlassen haben, wie bei so einer Leistungsschwimmerin, die danach nie wieder ins Wasser steigt. Ist es ja mit Büchern vielleicht ein bisschen anders. Da
Ja.
muss man weiter streng mit sich sein.
Ja. Und ich habe aber jetzt wirklich die Zeit, noch mehr aus den Büchern zu kochen. Ich schreibe auch gerade meine eigene Rezeptsammlung zusammen und betätige mich jetzt in der Weise. Und tatsächlich habe ich mir überlegt, in der Sterneküche mal ein Praktikum zu machen. Das wollte ich schon immer. Also dafür habe ich jetzt auch Zeit.
Glauben Sie, dass es wichtig war und ist, dass man gerne kocht, wenn man Kochbücher auch verlegt oder für das Programm von einem Verlag verantwortlich ist. Sie haben vorhin schon erzählt, Sie hatten das Glück, dass zum Beispiel auch Ihre Vertrieblerin damals zum Start auch gerne gekocht hat und dass Sie da immer wieder auch auf Menschen gestoßen sind, die selber einfach auch eine Liebe hatten fürs Kochen.
Ja, unbedingt. Also anders geht's nicht. Wie will man sonst beurteilen, ob es wirklich gut ist und spannend ist? Und ja, also die Verlagsarbeit kann man, glaube ich, gar nicht machen, wenn man nicht an den Inhalten interessiert ist und eine Begeisterung mitbringt. Sie müssen ja auch andere begeistern und andere motivieren. Und wenn man das selbst nicht empfindet, dann kann man es auch nicht weitergeben.
Ich bin mir sicher, dass diese Begeisterung noch lange vorhält und dass Sie sich schwer tun werden bei den tollen Sachen, die nicht nur der DK-Verlag rausbringt, aber vor allem, da sind ja auch diesen Frühling wieder ein paar richtige Knaller erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das war super interessant. Und ich werde ab jetzt vielleicht immer Jotam Ottolenghi als den zweiten Jamie in meinem Kopf abspeichern, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, aber solange Sie es ihm nicht sagen, ist alles gut.
Ich werde versuchen, mich zu begrenzen da und im Zaum zu halten, aber die Gefahr besteht nicht, ich treffe ihn ja nicht so oft. Nie.
Ja, nee,
Aber gut.
mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, nochmal in Erinnerungen zu schwelgen. Und ja, aber ich freue mich auch wirklich über das, was Sie tun und auch ja, andere Podcaster in der kulinarischen Szene. Das ist eine ganz wichtige Arbeit, die Sie da machen. Und dafür wollte ich Ihnen auch danken.
Dankeschön. Es ist ein sehr exzessives Hobby, aber es macht trotzdem Spaß. Man trifft vor allem immer sehr nette Menschen. Die Trefferquote auf nette Menschen ist in der Kochbuchbranche extrem hoch, wie heute wieder bewiesen wurde. Ich danke Ihnen sehr und vielleicht müssen wir uns bald verabreden, wenn Ihr eigenes Kochbuch rauskommt.
Naja, das ist nur für den
Ach, schade.
Privatgebrauch.
Das ist aber, das würde mich jetzt interessieren. Jemand, der mit so vielen Kochbüchern zu tun hatte und sein berufliches Leben so mit Kochbüchern verbracht hat. Und dann sammelt die Person nochmal the best of the best, die Crème de la Crème zusammen, die Lieblingsrezepte. Also ich hätte Interesse.
Ich kann es Ihnen mal privat erzählen.
Sehr gerne, da würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit den Kochbüchern beim Kochen und Ausprobieren und bei den überraschenden Momenten, wenn Sie wieder was Spannendes Neues entdecken.
Ja, vielen Dank. Für Sie auch. Machen Sie weiter so.
Dankeschön.
Ja. Tschüss.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.